David ist zum König gesalbt. Der Herr hat ihm Erfolg gegeben, große Siege. Er hat den Goliath, den Riesen, den Vorkämpfer der Feinde besiegt und er ist sogar zum Schwiegersohn des Königs Saul geworden. Und Saul, der war ein bisschen paranoid, der ist eifersüchtig geworden auf David. Der hat jeden als Gefahr gesehen, der ihm irgendwie den Thron hätte streitig machen können. Und das letzte Mal haben wir dort geendet, wo Saul einen Speer nach David geworfen hat. Und gucken wir mal Kapitel 19. Also zuletzt war Saul so offen, dass er seinen Mitarbeitern, den Leuten um sich herum gesagt hat, ich will den David umbringen, meinen Schwiegersohn. Und wir haben gesehen, wie der Sohn von Saul, der Jonathan, für David eingetreten ist. Die beiden waren gute Freunde. Das ist wirklich so ein Vorbild in der Bibel für wahre Freundschaft. David und Jonathan, das waren zwei Männer, die hatten dasselbe Herz, die haben beide Gott geliebt. Und die hatten so eine ganz besondere Beziehung. Und Jonathan hat zu seinem Vater Saul gesagt, hey, David hat dir nur Gutes getan. Er rebelliert nicht gegen dich und darüber hinaus, er hat einen großen Sieg errungen für Israel. Der ist sehr nützlich. Und Saul hatte so einen lichten Moment und er hat David wieder zurückkommen lassen an den Königshof und er diente ihm wie früher. Das ist der Punkt, wo wir sind heute Abend. Im Vers 8 lesen wir weiter. Da heißt es, es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Also wieder, David hat Erfolg. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. Wieder der Geist Gottes war von Saul gewichen und ein okkulter Geist, ein dämonisches Wesen hat hier Kontrolle über Saul. Und er saß hier mit einem Speer in seiner Hand. Nicht sehr gut, das ist gefährlich. Ist nicht weise für uns, wenn geistliche Angriffe da sind, wenn wir Unversöhnlichkeit zulassen, Hass in unserem Herzen, schlechte Gedanken über andere, so wie Saul das getan hat. Und dann hat er den Speer in seiner Hand. Also er hatte geistliche Angriffe, ganz offensichtlich ein böser Geist. Er hat nicht angekämpft gegen diese Schwäche in sich selbst, diesen Hass, diese Eifersucht auf seinen Konkurrenten. Zumindest hat er ihn so gesehen, war er nicht wirklich. Und er hat den Speer in seiner Hand. Also er hat sich Versuchung ausgesetzt. Und das ist nicht weise. Die Bibel sagt uns, flieht den Versuchungen. Und David spielte auf seiner Zither. Das Herz von David, er hat weiter diesem Saul gedient, der es eigentlich nicht gut mit ihm gemeint hat. Versucht ihm zu helfen in seiner Depression oder wie immer das ausgesehen hat, was er da genau gehabt hat. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen, aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Wieder David nimmt die Dinge nicht in seine eigene Hand, er hätte den Speer nehmen können, hätte ihn zurückwerfen können, Saul aufspießen, er hätte jedes Recht dazu gehabt, hätte sagen können, das war Selbstverteidigung. Aber nee, David wusste, Gott hat mich als König eingesetzt und ich werde warten, bis er mich in die Position bringt. Ich werde Dinge nicht selber in meine Hand nehmen. Ich werde nicht sündigen und Saul umbringen. Und David floh und entrann in jener Nacht. Er hat geschnallt, das geht nicht gut aus. Dieser König Saul wirft Speere auf mich. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit, Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Versetzt euch jetzt in die Lage von David. Dein Chef, der zufällig noch der Herrscher ist im ganzen Land, eigentlich ziemlich absolute Macht hat, ist stinkig auf dich, versucht dich umzubringen. Du rettest dich gerade noch irgendwie nach Hause in deine eigenen vier Wände zu deiner Frau. Und der Saul schickt ihm Männer nach, die um das Haus herumlaufen, das bewachen. Und sobald er das Haus verlässt, haben sie den Auftrag, dass sie ihn umbringen sollen. Wie geht's euch in dieser Situation? Was macht ihr in so einer Situation, wenn Umstände über euch hereinbrechen, wenn ihr unfair behandelt werdet? Das war ganz offensichtlich so. David hatte nichts falsch gemacht. Er hat seinem König gedient mit ganzem Herzen. Er hat Siege errungen. Er hat nicht mal versucht, sich zu verteidigen, wo der den Speer auf ihn geworfen hat. Und hier warten seine Mörder vor seinem Haus. Wie fühlt ihr euch? Was tut ihr? Wir wissen, was David getan hat. Ihr könnt aufschlagen, Psalm 59. David ist zu Gott gegangen in dieser Situation. Das ist immer gut. Und er hat einen Lobpreishit geschrieben, ein Gebet zu seinem Gott. Psalm 59 lesen wir, dass er geschrieben wurde, als Saul sandte und sie das Haus bewachten, um ihn zu töten. Und David geht hier zu seinem Gott. Und er sagt, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Er hat die Dinge nicht selber in seine Hand genommen, aber er ist zu Gott gegangen. Er hat gesagt, Gott, bring du mich in Sicherheit. Befreie mich von denen, die Böses tun und rette mich von den Blutmenschen. Denn siehe, sie lauern auf meine Seele. Starke greifen mich an, ohne mein Vergehen und ohne meine Sünde, Herr. Es ist ungerecht, was die Menschen mir antun. Ohne eine Schuld meinerseits laufen sie an und gehen in Stellung. Wache auf mir entgegen und sieh, und du, Herr, Gott der Herrscher, Gott Israels, erwache heimzusuchen alle Nationen. Sei keinem gnädig von den treulosen Frevelnden. Am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. So ist ihm das vorgekommen. Die lauern wie Bluthunde vor seinem Haus. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört? Aber du, Herr, du wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Dann wird man erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Also David ist sehr ehrlich vor Gott. Er macht ihm nichts vor, das sind echte, tiefe Emotionen. Er sagt, vertilg sie, Gott. Meine ist die Rache, spricht der Herr. David ist ehrlich mit seinen Emotionen. Er sagt, die lauern auf mich. Und es geht hier so ein bisschen auf und ab, ne, wie unsere Gefühle so sind. Er sagt, töte sie nicht, damit sie ein Zeugnis sind für dich. Und dann im nächsten Satz sagt er, nee, Herr, vertilge sie. Schaff sie mir aus dem Weg, dass sie mich nicht mehr bedrohen können. Er ist ehrlich vor Gott. Und manchmal haben wir solche Gefühle, wo wir denken, Gott, ich würde ihn am liebsten umbringen. Oder ich würde sie am liebsten umbringen. Und ich habe diese Zorngefühle, diesen Hass in meinem Herzen. Und das sind menschliche Gefühle. Aber David hat es nicht in seine eigene Hand genommen. Er hat nicht gesagt, bringt sie umher und hat den Speer geworfen. Nee, er kommt zu Gott und er schüttet diese Gefühle vor ihm aus. Und das ist ein Unterschied zu Saul, der das nicht getan hat. Der nicht seine Gefühle im Gebet zu Gott gebracht hat und da Gottes Geist es hat bedecken lassen und kontrollieren lassen, sondern Saul hat es in sich hineingefressen, diese Eifersucht und diesen unbegründeten Hass auf David. Und er ist hier fast zu einem Mörder geworden und wir werden später noch sehen, dass er fast seinen eigenen Sohn ermordet hat deswegen. Aber Daniel geht zu Gott im Gebet und er schüttet ihm sein Herz aus. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott, wir müssen ihm nichts vormachen. Es ist okay, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich hasse ihn. Und Gott, schaff sie mir aus dem Weg. Und am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie schweifen umher nach Speise, wenn sie nicht satt werden, knurren sie wie hungrige Hunde, sind die hinter mir her. Aber seht, ich aber will singen von deiner Stärke. Und am Morgen jubeln, preisen deine Gnade, denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. Seht ihr hier, wie die Stimmung sich ändert von David, während er zu Gott kommt und ihm ehrlich sein Herz ausschüttet? Da ist keine Spur von Hass mehr. Da ist keine Angst mehr, zumindest für eine Zeit lang. Es war auf und ab, wie die Emotionen so sind. Aber am Ende von dieser Zeit mit seinem Gott singt er ein Loblied. Und er schaut über seine Umstände hinweg und sieht auf den Herrn und sagt, ich werde dich jubeln preisen. Du bist eine Festung gewesen, eine Zuflucht am Tag meiner Not. Im Vers 6 hat er gesagt, du Herr Gott, der Herrscher, Gott Israels. Das ist, wer Gott ist. Du Herr der Herrscher, der alles unter Kontrolle hat. Du Gott Israels. Was kann uns passieren, wenn wir so einen Gott haben, der wahre Gott ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Wenn wir beten, Vater unser im Himmel, was für ein Problem kann ich noch haben, wenn ich die Blickweise habe? Der allmächtige Gott im Himmel ist mein Vater und er ist eine Festung für uns und er ist unser Schutz und er ist unsere Zuflucht am Tag der Not, selbst wenn wir die Umstände nicht verstehen. Und normalerweise erklärt Gott uns nicht, warum die Dinge passieren. Aber er ist uns eine Zuflucht und er ist uns ein Trost und er ist uns eine Stärke, wenn wir zu ihm laufen. Und so hat sich David gestärkt in seinem Gott. Vorbild für uns, wie wir beten dürfen. Und seine Frau Michal teilte es David mit. Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab. Seine Frau Michal hier, die war in einem Loyalitätskonflikt. Sie war die Tochter von Saul. Ihr Vater, der will ihren Mann umbringen. Und sie war natürlich die Frau von David. Und sie tut das Richtige hier. Sie stellt sich auf die Seite ihres Ehemanns. Und das ist wichtig. Das ist ein biblisches Prinzip. Im ersten Buch Mose heißt es, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und natürlich auch die Frau verlässt Vater und Mutter und sie werden einander anhangen. Und sie werden eine ganz neue Einheit, sie werden ein Fleisch sein. Beide verlassen ihre Herkunftsfamilie und gründen eine neue Familie, eine neue Einheit. Und biblisch gesehen, nach unserer Beziehung mit Gott, ist diese Ehebeziehung die wichtigste Beziehung. Die Priorität hat über alle anderen Beziehungen in dieser Welt. Selbst über die Beziehungen zu unseren leiblichen Eltern. Ja, wir sollen sie ehren, aber die Ehebeziehung kommt zuerst. Wir sollten als Ehepartner nie schlecht über unseren Partner sprechen, vor unseren Eltern. Wir sollten uns nicht auf die Seite ziehen lassen und spalten lassen. Als Ehepaar. Und das passiert so oft, wo die Eltern sich einmischen in eine Beziehung oder die haben was gegen den Schwiegersohn oder die Schwiegertochter und reden schlecht zu ihrem Sohn, zu ihrer Tochter über die Schwiegertochter oder den Schwiegersohn. Leute, das dürfen wir nicht zulassen. Müssen wir einen Riegel vorschieben und sagen, du Mama, Papa, ich habe euch lieb, aber bitte redet nicht mehr so über meinen Mann oder über meine Frau. Ich stehe an seiner Seite, ich stehe an ihrer Seite. Ja, der ist nicht perfekt, sie ist nicht perfekt, aber wisst ihr was, wir sind eine Einheit. Wir stehen zueinander. Und wenn ich ein Problem habe mit meinem Partner, dann gehe ich zu ihm. Dann regeln wir das. Und wenn ich Probleme sehe in seinem Charakter oder in ihrem Leben oder irgendwie, dann reden wir miteinander darüber, aber wir reden nicht vor anderen. Ich rufe nicht die Mama an und rede schlecht über ihn. Oder ich rufe nicht den Papa an und lasse mich aus über meine Frau. Leute, das ist zerstörerisch. Wir müssen das verstehen, die Ehebeziehung ist die wichtigste Beziehung. Wir sollten nicht zulassen, dass andere sich da einmischen, dass andere versuchen zu spalten. Da müssen wir einen Riegel vorschieben und sagen, hey, aus, nein, ich will das nicht hören. Wir stehen zusammen. Es gilt auch den Kindern gegenüber. Die Ehebeziehung ist wichtiger als die Beziehung zu den Kindern. Das ist auch ein Problem, was Ehen belastet. Dass die Kinder so wichtig werden, dass die Beziehung zu dem Partner vernachlässigt wird. Oder wo Ehepartner gespalten werden, weil die einen sind auf der Seite, die anderen auf der Seite und die Kinder spalten die irgendwie. Ich meine, Kinder versuchen das manchmal. Schlagen sich auf die Seite von der Mama oder versuchen die zu beeinflussen, auch da muss ein Riegel vorgeschoben werden und sagen, wisst ihr was, wir zwei als Ehepaar, wir reden miteinander, was sind unsere Prinzipien in der Erziehung und wir sind eins, wir lassen nicht zu, dass die Kinder uns irgendwie auseinander dividieren. Und wisst ihr was, wenn der Papa das gesagt hat, dann gilt es. Dann brauchst du gar nicht zu mir kommen, Kind, und nochmal fragen und versuchen, hey, darf ich nicht doch, wenn der Papa sagt nein. Oder auch umgekehrt. Oder ein Ehepaar sollte nicht streiten vor den Kindern oder vor irgendjemandem. Es ist eine Einheit, das muss beschützt werden, das ist wichtig. Wir dürfen einander konfrontieren in Liebe und Probleme ausreden, aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht vor anderen tun oder dem Partner schlecht machen vor Dritten. Das ist zerstörerisch. Das ist die absolute Priorität, biblisch gesehen. Erste, unsere Beziehung zu Gott. Zweitwichtigste Beziehung ist die Beziehung zu unserem Ehepartner. Und ich glaube, Michael hat hier das Richtige getan. In diesem Konflikt, in dem sie sicher war, sie ist zu ihrem Ehemann gestanden. Und das ist richtig. Und David tut auch was Richtiges hier. Er hört auf seine Frau. Eine simple Wahrheit, aber wie viele Männer tun das? Männer sind oft so stolz. Die Bibel sagt uns, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er bei allem gesagt, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Nur als er den Mann da alleine sah, hat er gesagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, eine Ergänzung. Und wir brauchen einander. Und ihr Männer, es ist gut, wenn ihr auf eure Frauen hört. Es ist eine Ergänzung. Es ist euch eine Hilfe, es ist weise. Frauen haben so abgefahrene Dinge wie Intuition. Spüren oft, was abgeht, viel empfindsamer als wir Männer. Und es ist gut, drauf zu hören. Als Team zusammenzuarbeiten. Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ein Team. Und es ist weise, aufeinander zu hören. Auf der anderen Seite seht hier auch Michael. Michael hat hier nicht David rumkommandiert und ihm gesagt, was er tun muss. Sie hat ihn weiter akzeptiert als den Leiter der Familie. Sie hat ihm die Information gegeben, hey Schatz, ich glaube, es wird eng für dich. Vielleicht solltest du das Weite suchen. Aber sie hat nicht versucht, ihn zu manipulieren oder zu kontrollieren. Gutes Vorbild hier in dieser Beziehung. Und Michael ließ David durchs Fenster hinab. War sicher auch ein emotionaler Moment. Wir lesen das so einfach hier, aber stellt euch vor. Du weißt, der König, dein Arbeitgeber noch dazu, der will dich umbringen. Die Mörder stehen vor der Tür. Und jetzt musst du deine Frau, deine Familie zurücklassen, dein Haus zurücklassen. Du weißt nicht, wann du sie wiedersehen wirst. Du weißt nicht, ob du sie wiedersehen wirst. Und er eilte fort, floh und entrann. Und Michael nahm den Teraphim, das war so ein Hausgötze. Also was hat der zu suchen in dem Haus von David? Warum ist er ein Hausgötze? Die Israeliten haben da oft so Kompromisse gemacht. Die haben zwar nicht diesen Götzen neben dem Herrn gehabt unbedingt, aber haben diese Hausgötzen so fast als Bild für den Herrn gesehen. Und in 10 Geboten heißt es ganz klar, du sollst ja keine Götterbilder machen. Kompromiss hier im Haus Davids. Es steht ein Hausgötze rum. Leute, das soll nicht so sein. In unseren Familien, in unseren Häusern sollen nicht irgendwelche Götzen rumstehen, die Konkurrent sind zu Gott. Väter, Männer, wenn Götzen in eurem Haus rumstehen, müssen die raus. Was immer die sind. Ob das ein Kompromiss ist im Leben eines Kindes, hey, das muss raus. Sagen, hey Kids, diese perverse Musik wird nicht gespielt in unserem Haus, Punkt. Raus mit dem Zeug. Das ist ein Punkt, wo David versagt hat, meines Erachtens. Ich weiß nicht, wer den Götzen mitgebracht hat, vielleicht war es Michael. Ich habe so den Eindruck, Michael war nicht die geistlichste Frau. Werden wir später noch sehen. Aber David hat den Götzen rumstehen lassen. Nicht gut. Ich mag das an der Bibel, dass die Bibel die Helden der Bibel in einem realistischen Bild zeigt. Mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Und das war nicht gut in dem Leben dieser Familie. Und Michael nahm den Teraphim und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch. Also so ein kleiner Trick. So getan, als würde David im Bett liegen. Und Saul sandte Boten, um David zu holen, und sie sagte, er ist krank. Da sandte Saul noch einmal Boten, um nach David zu sehen, und sagte, bringt ihn im Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Das war das Herz, das Saul hatte. Boten sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey Mann, der David, der ist krank, der sieht ganz schlimm aus, so bleich, und seine Haare, ist furchtbar. Wir wollen ihn nicht angreifen, wir wollen ihn nicht in die Nähe kommen, vielleicht ist es ansteckend. Und Saul sagt, dann bring ihn im Bett her, dann bringe ich ihn eigenhändig um. Und die Boten kamen und siehe, der Teraphim lag im Bett und das Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sagte Saul zu Michael, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen? Er hat David als seinen Feind gesehen, David war sein Freund eigentlich. Aber was kann Hass tun in unserem Leben, dass wir wirklich verblendet werden? Blinder Hass, sagen wir oft. Wir nehmen die Realität nicht mehr richtig wahr. Und da hakt der Feind ein und wir haben ein völlig falsches Bild von der anderen Person. Das sind Lügen. Feind ist ein Lügner und ein Mörder, sagt uns die Bibel. Und Saul hier unter dem Einfluss dieses bösen Geistes, ja, wird auch zu einem Lügner, wird auch zu einem Mörder. Und er hat diese Lügen in seinem Kopf über David, die gar nicht stimmen. Und Michael antwortete Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. War eine Lüge. Hat versucht, ihren eigenen Kopf zu retten, hat vielleicht gedacht, vielleicht tut er mir was an. Wenn ich die Wahrheit sage, dass ich meinen Mann beschützt habe. Also wir können sehr gut verstehen, warum Michael hier lügt. Auf der anderen Seite ist es nicht gut, dass sie das tut. Es ist falsch, ganz klar. Sie verleumdet hier ihren Ehemann. Sagt, ja, der David wollte mich umbringen. Der hat mich bedroht, hat mich misshandelt. Es hilft der Situation überhaupt nicht. Das wird ihrem Vater nicht helfen, den David in einem besseren Licht zu sehen. Und hier ist ihr eigener Hals näher als ihr Ehepartner. Michael hatte Probleme in ihrem Leben, werden wir später noch sehen. Wir hatten alle Probleme in ihrem Leben, wie wir auch. Ist ermutigend, oder? Dass Gott mit so Menschen wirkt. David aber war geflohen und hatte sich gerettet. Und er kam zu Samuel nach Rama, wo die Margarine erfunden wurde. Und er berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel und sie wohnten in Najot. David flieht und er flieht zu Samuel, seinem geistlichen Mentor, seinem Seelsorger, könnten wir sagen. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir solche Menschen in unserem Leben haben, in so Zeiten der Krise, in Zeiten der Not, uns Unrecht angetan wird, wo wir fliehen müssen vielleicht, wo wir bedrängt sind von allen Seiten. Es ist schön, wenn wir dann Menschen haben, zu denen wir hinlaufen können und Rat finden können und Hilfe. Und ich mag, dass Samuel ging mit David, die gingen miteinander. Samuel hat ihn nicht irgendwie abgefertigt, sondern hat gesagt, komm, lass uns ein Stück des Weges miteinander gehen. Das ist, was ein guter Seelsorger tut, das ist, was ein wahrer Freund tut. Und es wurde Saul berichtet, siehe, David ist in Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die Weissagen sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie weissagten. Das ist jetzt ein weiter Begriff, Weissagen, das muss nicht unbedingt heißen, dass sie Prophetien ausgesprochen haben, das kann einfach sein, dass sie den Herrn gepriesen haben unter der Leitung des Heiligen Geistes. So ähnlich vielleicht wie die Jünger zu Pfingsten in Sprachen gesprochen haben und den Herrn gelobt haben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Also die Boten, die David bringen sollen oder töten sollen, die kommen dorthin in dieses Gebetstreffen und der Heilige Geist ergreift sie und sie beten Gott an. Und man berichtete Saul und er sandte andere Boten und auch sie weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten und auch sie weissagten. Heilige Geist ergriff sie. Ist immer noch besser, später zur Zeit von Elia ist Feuer vom Himmel gefallen. Dreimal. Und hat diese Soldaten verzehrt. Hier fällt der Heilige Geist auf sie und bewegt ihr Herz, sodass sie von Gott ergriffen sind und ihn anbeten und überhaupt nicht mehr dran denken, dass sie eigentlich den David umbringen sollen. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sechu ist. Und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, siehe, in Najot in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. Also Saul passiert dasselbe. Er geht hin, er will David töten. Und der Geist Gottes ergreift ihn. Und er ist so ergriffen von Gott, dass er anfängt, ihn zu preisen. Nehme ich mal an, zu weissagen und hier weiter, er zog auch seine Oberkleider aus, seine königlichen Kleider hat er abgelegt und er weissagte vor Samuel und er fiel hin und lag nackt da, eigentlich in seiner Unterwäsche, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. So ein Sprichwort, hey, der Saul hat doch mit Gott überhaupt nichts am Hut, der war kein geistlicher Mann. Ist der auf einem religiösen Trip? Was ist mit dem los? Seht ihr, dass Gott ihn gedemütigt hat. Heiliger Geist bringt ihn dazu, seine königlichen Kleider auszuziehen. Gott kennt kein Ansehen der Person. Vor Gott sind wir alle gleich. Und die Bibel sagt uns, wir sollen uns selbst demütigen. Erniedrigt euch und der Herr wird euch erhöhen. Es ist viel besser, wenn wir das selbst tun, als wenn der Herr das mit uns tun will. Auch Gnade für Saul eigentlich. Gott hätte ihn einfach vom Blitz treffen lassen können und aus dem Weg schaffen können. Aber er war noch nicht fertig mit ihm. Er wollte ihn noch gebrauchen als Werkzeug in Davids Leben, um ihn zu einem König nach seinem Herzen zu machen, dass nicht er auch zu einem Saul wird. Gnade. Ich glaube, er hat Saul auch gezeigt, Saul, wenn du dich mir hingeben würdest, dann könnte jeder Tag so sein. Statt dem Hass, den du in deinem Herzen hast und die Mordabsichten und diese Eifersucht, könntest du ein Anbeter von mir sein. der kontrolliert ist vom Heiligen Geist. Du könntest anders leben, Saul. Natürlich benutzt Gott es, um David zu beschützen. Ich mag das. Wir hätten sagen können, es ist eigentlich blöd, hier zu Samuel zu laufen und dort zu bleiben. Ich meine, Samuel war ein bekannter Mann, jeder weiß, wo der wohnt. Jeder kann ihn dort finden und vielleicht ist David in Panik dorthin gekommen. Hat gesagt, Samuel, ich brauche Soldaten, ich brauche Begleitschutz, ich brauche ein Schwert. Und vielleicht hat Samuel zu ihm gesagt, David, was du brauchst, ist einfach den Herrn. Komm, lass uns in seine Gegenwart gehen. Lass uns ihn anbeten. Bei ihm bist du sicher. Und das ist eine Wahrheit. Der Name des Herrn ist eine starke Festung. Und der Gerechte läuft zu ihm hin und sicher ist er. Beim Herrn sind wir sicher. Da sind wir sicher auch vor geistigen Angriffen, vor Versuchungen. Die Bibel sagt uns, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Im Galaterbrief. Lasst euch vom Heiligen Geist kontrollieren, wie diese Leute hier. Seid nahe bei Jesus, seid Anbeter, das ist ein sicherer Ort. Auch geistig gesprochen. Und David floh von Najot in Rama. Er hatte hier Vorsprung. Saul liegt in der Unterwäsche vom Herrn. Hier einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Und David flieht und er kam und sagte vor Jonathan, was habe ich getan? Er trifft sich mit Jonathan, seinem besten Freund. Und wir werden hier einen Einblick bekommen in ihre Freundschaft. Und wir können lernen, lass uns die Lektionen lernen, besonders von Jonathan, was es heißt, ein Freund zu sein, was es heißt, einem Freund beizustehen, der in Not ist, der in großer Bedrängnis ist. Als Christen sind wir alle zur Beziehung gerufen, zur Beziehung mit Gott, aber dann auch als Familie zur Beziehung miteinander. Und wir wollen solche Freunde sein, wie Jonathan es für David war. Er kommt zu Jonathan und er sagt, was habe ich getan? Und was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen? Gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet. Und er antwortet ihm, das erferne, du sollst nicht sterben. Sein Vater Saul hat ihm geschworen, vorher am Beginn von Kapitel 19. Hat geschworen, hat gesagt, ja, ich werde David leben lassen, ich werde ihm nichts antun. Und ist verständlich, der Jonathan gibt seinem Vater erstmal das Vertrauen im Zweifelsfall. Und er sagt, das soll ferne sein. Du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir etwas davon sagt. Warum sollte mein Vater diese Sache von mir verbergen? Es ist nicht so. David aber schwor dazu und sprach, dein Vater hat wohl erkannt, dass ich Gunst in deinen Augen erfunden habe. Darum denkt er, Jonathan soll das nicht erkennen, dass er nicht bekümmert ist. Jedoch, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Jonathan, dein Vater hat dir nichts gesagt, weil er weiß, dass wir gute Freunde sind. Und das war die Wahrheit. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. David hat die Panik bekommen. Seht, das ist so schön menschlich, diese Geschichte. Die Zeit, wo in Gottes Gegenwart ist und singt ein Lied von der Treue Gottes und dass er seine Stärke ist. Und dann bei Samuel erlebt er, wie Gott ihn beschützt und im nächsten Moment hat er wieder die volle Panik. Angst um sein Leben. Mann, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Er ist hier echt verzweifelt und ist sich nicht mal sicher, ob Jonathan zu ihm steht, ob er auf seiner Seite ist, werden wir gleich sehen. Verzweiflung. War unbegründet eigentlich. Der Herr wird ihn beschützen. Gott hat ihn zum König gesalbt. Und wenn Gott dich zum König salbt, bedeutet das, du wirst König werden. Aber ich mag diesen menschlichen Aspekt hier. Obwohl er die Verheißung Gottes hat und eigentlich Jonathan hätte sagen können, vertraue einfach auf den Herrn. Warum bist du so kleingläubig? Hat er nicht getan. Er hat ihn vielmehr ermutigt in seiner schwachen Zeit, wo er diesen Durchhänger hatte. Ich mag das Menschliche dran, dieses Auf und Ab, was wir in den Gefühlen sehen. Auf der anderen Seite war das sehr wahr, was David gesagt hat. Nur ein Schritt ist zwischen meinem Leben und dem Tod, zwischen mir und dem Tod. Das ist wahr für uns alle. Wir wissen nicht, wann wir gehen. Wir wissen nicht, wann unser Zeitpunkt gekommen ist. Es kann ein Schritt sein zwischen uns und dem Tod. Schritt draußen vom Bürgersteig auf die Straße und Auto fährt dich nieder. Oder ein Dachziegel fällt dir auf den Kopf oder was immer. Schlaganfall trifft dich, Herzinfarkt. Vielleicht ein Schritt zu viel für dein Herz und du liegst flach. Ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Ein Schritt zwischen dir und dem Himmel, wenn du zu Jesus gehörst, oder der Hölle, wenn du nicht zu Jesus gehörst. Ein Schritt zwischen dir und der Ewigkeit. Wir wissen es nicht. Können unsere letzten Schritte sein heute? Hier, unsere letzte Bibelstunde? Hier? Wäre nicht schlecht. Paulus sagt, beim Herrn zu sein ist weit besser. Wir wissen, wenn wir Jesus vertrauen, wo wir hingehen, in seine Herrlichkeit. Aber wie wäre es, wenn wir in diesem Bewusstsein wirklich leben würden? Dass jeder Tag unser letzter sein kann, jeder Schritt unser letzter. Wie würden wir umgehen mit unseren Mitmenschen, mit unserem Partner? Was würden wir sagen? Wären wir vielleicht ein bisschen mehr ermutigend, ein bisschen liebevoller, ein bisschen aufmerksamer? Wie würden wir leben? Es ist keine schlechte Lebensphilosophie zu sagen, ich möchte jeden Tag leben, als wäre es mein letzter. Ich glaube, unsere Prioritäten würden anders aussehen. Wir würden vielleicht Dinge tun, die wir sonst vernachlässigen würden. Vielleicht unserem Partner oder unserem Kind oder unserem Freund sagen, hey, ich liebe dich. Ich habe dich echt gern, ich bin so froh für dich, ich bin so dankbar. Vielleicht den Eltern zu sagen, hey, ich bin so froh, dass ihr da seid. Vielleicht würden wir manche Dinge zurückhalten und nicht sagen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Weniger kritisieren, mehr ermutigen. Wer weiß. Was würdest du sagen, die letzten Worte zu deinem Partner, zu deinen Eltern? Zu deinem Kind. Wir wissen nicht, wann jeder von uns geht. Ich weiß nicht, wann meine Eltern sterben. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Ich weiß nicht, wer früher geht von uns. Wie würden wir leben? Unsere Prioritäten würden anders aussehen. Ich habe gelesen, der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben betet 2 Wochen. Nur 2 Wochen seines ganzen Lebens betet der Durchschnittsdeutsche. Er steht 6 Monate im Stau, im Kontrast dazu. Er isst 5 Jahre lang und er sieht 5,5 Jahre lang fern. Aber er betet nur 2 Wochen. Leute, wie würden wir leben, wenn wir wirklich das Bewusstsein der Ewigkeit haben in unserem Leben? Und das ist die Realität, wir leben weltfremd eigentlich. Leute, die Jesus nicht kennen, leben so, als wäre das hier in dieser Welt alles. Und das ist eine Lüge, das stimmt nicht, das ist nicht die Realität. Wir sind alle geschaffen für die Ewigkeit. Und wir werden alle ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Mit dem Herrn im Himmel oder getrennt von ihm in der Hölle? Aber wir werden alle ewig leben. Und wir Christen lassen uns so oft beeinflussen von diesem Denken. Mir geht so, ich vergesse, dass wir ewige Geschöpfe sind. Und ich lebe oft nicht so mit einer ewigen Perspektive. Und meine Prioritäten sehen oft nicht so aus, dass ich sage, Mann, ich möchte heute einen Unterschied für die Ewigkeit machen. Wo du so reinlebst in den Alltag und wo dir vielleicht Leute auf die Nerven gehen und du sagst Dinge, die du besser nicht sagst. Wie würden wir leben, wenn wir sagen würden, es könnte unser letzter Tag sein? Wie würden wir unsere Zeit nutzen? Herausfordernder Gedanke. Aber eine große Wahrheit. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und Jonathan sagte zu David, was du begehrst, das will ich für dich tun. Und David entgegnete Jonathan, siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zum Abend des dritten Tages. Und wenn dein Vater mich dann vermissen sollte, so sage, David hat sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt, laufen zu dürfen, denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. Zum Neumond, die haben nach Mond ihren Kalender gerichtet, und zum Neumond haben sie immer Feste gefeiert und geopfert dabei. Und der König hat erwartet, wenn er dieses Fest gefeiert hat, dass sein Schwiegersohn und einer seiner Heerobersten, was David war, dass der mit dabei war. Und sein Sohn und der Heeroberste, die waren alle bei diesem Essen dabei. Und wieder hier sehen wir eine Schwäche von David. David verlangte eigentlich von seinem Freund, dass er lügt. Sagt, ich werde mich im Feld verbergen, aber du erzähl deinem Vater ein Geschichtel. Erzähl ihm, dass ich nach Hause gegangen bin zu meiner Familie, um mit meiner Familie zu opfern, um mit denen diesen Neumond zu feiern. Und dann werden wir sehen, wie der König reagiert. Das wird sein Herz offenbaren. Wenn dein Vater mich dann vermissen sollte, so sage, David hat es dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt, laufen zu dürfen, denn dort ist das Jahresopfer für seine ganze Familie. Wenn er dann sagt, es ist recht, so steht es gut um deinen Knecht. Wenn er sagt, es ist okay, dann weiß ich, er ist mir wohlgesonnen. Ergrimmt er aber, so erkenne, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Erweise denn nun Gnade an deinem Knecht, denn du hast mich mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. Wenn aber eine Schuld bei mir vorliegt, so töte du mich. Wenn es irgendeine Schuld gibt, dass ich das wirklich verdiene, was Saul mir antut, dass er mich aus dem Weg schaffen will, dann, Jonathan, bring du mich um. Ist ich vielleicht auch nicht ganz sicher, wo Jonathan steht, ob ihn jetzt sein Vater doch irgendwie beeinflusst hat. Dieses Jonathan, wenn du was gegen mich hast, wenn ich im Unrecht bin, dann bring du mich um. Dann schleif mich nicht erst zu deinem Vater und zeig mich dort an, dann erledigt es gleich. Denn warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan antwortete, das sei fern von dir. Denn wenn ich sicher erkannt habe, dass es bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? Und David sagte zu Jonathan, wer soll es mir berichten, wenn dein Vater dir eine harte Antwort gibt? Wie sollen wir das Ganze aufziehen, dass ich erfahre, wie es um mich steht? Jonathan sagte zu David, komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Wunderbare Freundschaft zwischen diesen beiden Männern. Jonathan ist einer, der ein Geheimnis für sich behalten kann, vor dem David sein Herz ausschütten kann. Das ist, was ein guter Freund macht. Jemand, der zuhören kann. Und er verdammt den David hier nicht für seine Zweifel, sondern er versucht, ihn zu ermutigen. Sagt, hey, das sei fern von dir. Hey, ich bin auf deiner Seite. Jonathan ist treu. Jonathan ist demütig. Er ist der Thronfolger. Er hätte jeden Vorteil, wenn er David aus dem Weg schaffen würde. Aber weiß Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass er in der zweiten Reihe ist und nicht in der ersten Reihe. Und es ist wahre Demut, wenn wir diesen Platz einnehmen können. Wenn wir sagen, ja, ich weiß, Gott hat mich an deine Seite gestellt, Schatz oder Chef oder Pastor oder wer immer. Gott hat mich an deine Seite gestellt. Und ich bin da, selbst wenn du entmutigt bist und deprimiert bist und Schwachsinn daherfaselst. Ich bin da. Das sollte nicht geschehen. Ich ermutige dich. Treuer Freund. Und Jonathan sagte zu David, der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinem Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausforsche. Stehe auf deiner Seite. Und hier steht es gut um David. Und ich sende dann nicht zu dir und enthülle es deinem Ohr, dann tue der Herr dem Jonathan das und füge es so hinzu. Das ist so eine typische Schwurformel, wo der zweite Teil fehlt. Das ist nicht Eine Auslassung hier, die haben halt so geredet. Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich zu bringen, dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Der Herr segne dich, David. Und nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch an meinem Haus entziehe. Niemals seine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. David, mein Freund, ich weiß, dass Gott dich zum König machen wird, und wenn der Herr dich einsetzt und deine Feinde vor dir niederwirft, dann erweise auch du mir Gnade und meiner Familie, meinen Nachkommen. Es war damals üblich, dass wenn eine neue Familie an den Thron gekommen ist, dass die alle anderen der Familie des alten Königs aus dem Weg räumen haben lassen, um den Thron nicht zu gefährden. Ihr könnt das Buch der Könige lesen, da seht ihr das immer wieder, dass der neue König von einer neuen Dynastie die alte Dynastie umbringen lässt. Und David sagt hier, nee, umgekehrt, Jonathan sagt, David, ich weiß, Gott hat dich zum König eingesetzt und das wird passieren, aber wenn du König bist, dann denk an meine Familie, dann verschone uns, zeig uns Gnade, wie ich dir Gnade und Freundschaft erweise jetzt. Da schloss Jonathan mit dem Haus Davids einen Bund und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids, und Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Hatten eine besondere Beziehung, die zwei Männer. Das ist klar mal Bemerkung. Es gibt solche, die das verdrehen und diese Stelle zum Beispiel nehmen und sagen, Jonathan und David waren schwul. Leute, das ist Schwachsinn. Lest die Bibel im Kontext. David war verheiratet. David hatte viele Kinder. Es gibt nichts in diesem Text, was das irgendwie nur andeuten würde. Im Alten Testament war es so, dass die hätten gesteinigt werden müssen, wenn es so gewesen wäre. Das ist Schwachsinn, das steht nicht in Gottes Wort. Die Bibel sagt, dass das Ausleben von Homosexualität ein Gräuel ist in den Augen des Herrn. Genauso wie Sex außerhalb der Ehe ein Gräuel ist für ihn. Und wie es für mich nicht richtig wäre, vorehelichen Sex zu haben, weil ich nicht verheiratet bin. Genauso ist das Ausleben von homosexuellen Tendenzen, die es geben mag, nicht richtig in Gottes Augen. Und es ist nicht heil für uns. Es ist kein heiler Lebensstil. Deswegen sagt Gott diese Dinge. Und Gott möchte, dass wir heil leben. Und wenn ein Mensch solche Tendenzen hat, dann möchte Gott diesen Mensch heilen. Heil machen. Das ist Gottes Wille. Aber es ist Schwachsinn. Und manche Leute, leider Gottes auch, unter Anführungszeichen, Vertreter Gottes, Pfarrer, die die Bibel kennen sollten, nehmen diese Verse einfach, um ihre politischen Ansichten irgendwie zu rechtfertigen. Aber es ist nicht der richtige Umgang mit der Bibel. Jonathan und David haben eine ganz normale Männerfreundschaft. Es gibt hier nichts, was auch nur irgendwie Homosexualität andeuten würde. Und Leute, die das hier verwenden, verdrehen einfach auf mutwillige Art und Weise die Bibel und interpretieren was rein, was nicht hier steht. War eine lange Klammerbemerkung. Ich will mich eigentlich gar nicht aufhalten hier mit diesem Thema, aber mich ärgert es, wenn in der evangelischen Kirche besonders solche Argumente gebracht werden. Leute, wenn die ihre Politik machen wollen, dann sollen sie sagen, das ist meine Meinung, aber sie sollen nicht irgendwie Gott damit ins Spiel bringen, als würde es in der Bibel stehen. Das ist Missbrauch von Gottes Wort. Vers 18. Und Jonathan sagte zu ihm, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tag aber steig schnell herunter, du aber komm an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest und setz dich neben den Steinhaufen. Ich aber werde 3 Pfeile nach seiner Seite abschießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Verbirg dich du hier und ich werde so tun, als würde ich mit Pfeil und Bogen ein bisschen üben. Und siehe, ich werde den Jungen hinschicken, geh hin, suche die Pfeile. Hat immer seinen Waffenträger, nehme ich an, dabei gehabt und der musste die Pfeile dann suchen und wieder zurückbringen. Das waren wertvolle Dinge hier, ich wollte dann nicht einfach so verschießen. Wenn ich ausdrücklich zu dem Jungen sage, siehe, die Pfeile sind von dir herwärts, hole sie, so komm, denn es steht gut um dich und es besteht keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile sind von dir hinwärts, so geh, denn der Herr schickt dich weg. Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der Herr ist Zeuge zwischen mir und dir auf ewig. Wenn ich die Pfeile kurz schieße und sage, okay, die Pfeile sind hier, in meine Richtung, dann heißt es, David, mein Vater, ist ja wohlgesonnen, kommt zurück. Wenn ich die Pfeile weit schieße und zu dem Jungen und sage, hey, du musst noch weiterlaufen und suchen, dann ist das ein Zeichen für dich, David, dass du fliehen sollst. Wir werden später reden, die haben dann doch direkt miteinander geredet, also warum die ganze Sache. Vielleicht falls Spione von Saul die beobachten oder falls noch irgendjemand anderer mitkommt oder Saul irgendjemanden mitschickt und sie nicht persönlich miteinander reden können, dann dieses Zeichen, das David hier erfahren kann, besteht. Und David verbarg sich auf dem Feld. Und als es Neumond wurde, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Platz wie vorher, auf den Platz an der Wand. Saul hatte Verfolgungswahn, der ist immer mit dem Rücken zur Wand gesessen. Als nun Jonathan sich erhob, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Das war der Oberste des Heers. Der Platz Davids blieb leer. Saul aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte, es ist ihm was widerfahren. Er ist nicht rein, gewiss, er ist nicht rein. Also kultisch rein. Vielleicht musste er irgendeinen Toten begraben und dann musste er erst einen Tag sich reinigen, bevor er wieder an so Opfern und Festen teilnehmen konnte. Und es geschah am anderen Tag des Neumondes, dem zweiten, als der Platz Davids wieder leer blieb, da sagte Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Seht ihr, wie abfällig er von David spricht. Er sagt, der Sohn Isais erinnert ihn da an seine geringe Herkunft. Sagt nicht mein lieber Schwiegersohn, sagt nicht der David, sondern sagt der Sohn Isais, dieser geringen Familie. Geringschätzung hier. Warum ist er heute nicht zum Essen gekommen? Jonathan antwortete Saul, David hat sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er sagte, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Also Jonathan erzählt ihm hier dieses Geschichtel, dass David sagt, ja, meine Familie ist mir wichtiger als meine Arbeit hier, mein Arbeitgeber, ich bin zu denen gegangen, um mit denen zu feiern. Sind wieder die menschliche Schwäche hier. Ich glaube, die hätten das auch sehr gut rausfinden können, ohne zu lügen. Ohne diese ganze Geschichte hier. Und Saul durchschaut das Ganze. Ihr Eltern, ihr wisst es, wenn eure Kinder euch anlügen. Ihr durchschaut es. Und so ist es auch mit Saul. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter. Das war nicht gerade ein Kompliment. Hier sitzen die Männer zusammen, eine Männerrunde und war kein Kompliment für seine Frau. Sohn einer entarteten Mutter. Vielleicht wollte er sagen, ich kann nichts dafür, aber deine Mutter ist schuld, dass du so ein verzogener Fratz bist. Ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Ich habe erkannt, dass du mit David stehst und nicht an meiner Seite. Spar dir deine Geschichteln hier, ich weiß, was hier abgeht. Du machst mit ihm gemeinsame Sache. Und du bringst deiner Mutter Schande, die dich geboren hat. Darum geht's wirklich. Er sagt, Jonathan, einer, der sich so verhält, der verhaltet sich nicht wie einer meiner Söhne, sondern wie irgendeiner, ein uneheliches Kind. Das ist, was er, ich glaube, er greift ja weniger seine Frau an, als dass er Jonathan sagt, hey, du verhältst dich nicht wie ein Sohn. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Das war der Punkt. Jonathan, solange David am Leben ist, wirst du nicht König werden. Und nun schick hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Bring ihn zu mir, Jonathan, damit dein Thron gefestigt wird. Wieder Jonathan. Wir müssen das schätzen. Jonathan hätte nur Vorteile gehabt, wenn er gesagt hätte, okay, der sitzt da bei dem Steinhaufen. Mach mir den Kopf kürzer, dann bin ich König. Nee, er hat sich Gottes Willen untergeordnet. Und er war ein treuer Freund. Selbst wenn es ihm Nachteile gebracht hat, da finden wir raus, wer unser wirklicher Freund ist. Wenn die zu uns stehen, selbst wenn sie Vorteile hätten, uns zu verleumden oder sich gegen uns zu stellen. Leute, lasst uns solche Freunde sein, die durch dick und dünn gehen. Selbst wenn es unser Nachteil ist. Und seht hier, Jonathan verteidigt seinen Freund. Das ist auch Freundschaft. Dass wir zu unseren Freunden stehen, auf deren Seite, wenn Anklagen kommen. Jonathan antwortet seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Krass hier. Zuerst macht ihm Vorhaltungen, du Mann, solange David am Leben ist, wirst du nie an den Thron kommen, und im nächsten Moment versucht er, den aufzuspießen, seinen eigenen Sohn umzubringen. Das ist, was Hass tut. Saul ist unversöhnlich und er hasst David. Und es ist nicht so, dass wir diese Gefühle irgendwie begrenzen können und sagen, ha, ich hasse diese eine Person. Nee, das schwallt irgendwie über in unser Leben. Und plötzlich werden unsere anderen Beziehungen mitversaut, wenn wir Unversöhnlichkeiten und Hass in unserem Herzen tragen. Hier in die eigene Familie wirft den Speer nach seinem eigenen Sohn. Leute, wir können uns das nicht leisten, unversöhnlich zu sein. Wir können uns Hass in unserem Herzen nicht leisten. Wir müssen mit diesen Dingen zu Gott gehen, so wie David es gesagt hat. Und das ausschütten und sagen, Gott, ich hasse es, aber Gott, schenk du mir dein Herz. Ich will das nicht. Ich entscheide mich zu vergeben, nicht unversöhnlich zu sein. Denn wenn wir diese Dinge zulassen und in unserem Herzen und in unseren Gedanken uns immer wieder darum drehen, dann werden wir bitterer und bitterer. Und wir enden dort, dass wir nicht nur die eine Person hassen, die uns den Anstoß gegeben hat, die uns vielleicht wirklich verletzt hat, sondern wir misshandeln am Ende vielleicht unsere eigene Familie und lassen diese Emotionen und diese Bitterkeit und das, was sich da aufgestaut hat in uns, an anderen Menschen aus, die überhaupt nicht beteiligt sind. Es ist so wahr, diese Wurzel der Bitterkeit, wie die Bibel sagt, das ist, was passiert. Wir zerstören unser eigenes Leben, unsere eigene Familie, wenn wir unversöhnlich sind. Menschen glauben, ich tue dem anderen was an, wenn ich ihm nicht vergebe. Nee, in Wirklichkeit tust du dir selbst was an und denen, die dir am nächsten stehen, weil du zu einem unausstehlichen Menschen wirst. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. War ein heller Kopf, der Jonathan, als der Speer auf ihn zufliegt, geht ihm das Licht auf und, naja, glaubt dem, was David gesagt hat. Jonathan stand vom Tisch in glühenden Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David. Wieder dieses Herz. Er war nicht zornig, vor allem, weil sein Vater versucht hat, ihn umzubringen. Er war zornig. Er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte, weil er ihn ungerecht behandelt. Was für ein Mann. Was für ein Herz. So bekümmert, dass sein Freund misshandelt wurde. Ist überhaupt nicht selbstsüchtig hier, Jonathan. Achtet David höher als sich selbst. Und obwohl ihm das sicher geschmerzt hat, dass sein Vater auf ihn losgeht, war er noch mehr bekümmert, dass er seinen Freund beschimpft hatte. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er mit David verabredet hatte, und ein kleiner Junge war mit ihm. Und er sagte zu seinem Jungen, lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen nach und sprach, liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? Und Jonathan rief hinter den Jungen her, schnell eile und bleib nicht stehen. Und der Junge Jonathan hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Und der Junge aber wusste von nichts. Sich nur gedacht, was redet der hier die ganze Zeit so? Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan gab den Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm, geh, bring sie in die Stadt. Und als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf. Die Luft war rein, die konnten miteinander reden. Und er fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander. Und wieder, da ist nichts Komisches. In dieser orientalischen Kultur ist es heute noch üblich, dass Männer sich mit Küssen begrüßen. Und hier ist eine Männerfreundschaft, ganz normale. Und sie weinten miteinander, David aber am allermeisten. David ist derjenige, der alles verliert hier. Es ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er alles verliert. Er hat schon seine Frau verloren, seine Familie, seinen besten Ratgeber und geistlichen Mentor Samuel, sein Ansehen, seine Position. Jetzt verliert er auch noch seinen besten Freund. Gott lässt zu, dass ihm alles weggenommen wird, dass ihm nichts mehr überbleibt, außer er selbst, außer Gott allein. Und ich glaube, das war die Lektion, die David lernen sollte. Gott formt hier einen König. Er formt hier einen Psalmisten. Und Jonathan sagte zu David: Geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Und David machte sich auf und ging weg. Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Beiden werden sich nur noch einmal sehen in ihrem Leben, kurz bevor Jonathan getötet wird. David geht in die schwerste Zeit seines Lebens, wo er alleine ist. Aber er war nicht alleine, der Herr war mit ihm. Und vielleicht gehst du durch Umstände in deinem Leben, jeder von uns geht manchmal durch solche Zeiten, wo wir nicht verstehen und wo wir menschlich gesehen unfair behandelt werden. Und David wurde unfair verfolgt, wo wir alleine sind, wo wir verlassen werden. Aber wisst ihr was? Jesus ist bei euch. Und Jesus versteht dich. Gott wurde in Jesus Mensch. Und das war die größte Ungerechtigkeit, die je passiert ist. Der Mensch, der am meisten ungerecht behandelt wurde, war Jesus, der absolut gerecht war. Und ans Kreuz geschlagen wurde wie ein Verbrecher. Gott wurde Mensch. Gott weiß nicht nur intellektuell, wie es dir geht, wenn du dich verlassen fühlst oder ungerecht behandelt oder einsam. Gott weiß es aus Erfahrung. Wir haben einen Hohepriester, der uns versteht. Und in deiner schweren Zeit erinnere dich dran, Jesus ist mit dir. Und was David gebetet hat in diesem Psalm, das ist wahr. Er ist ein Fels. Er ist eine Hilfe. Er wird dich nicht fallen lassen. Und er wird David durchbringen durch diese Zeit. Und er wird all das Schlechte und Böse zum Guten verwenden in seinem Leben. Und die Verheißung haben auch wir. Selbst wenn wir es nicht verstehen. Gott gibt uns oft nicht die Erklärung, warum. Aber er ist mit uns und bei uns. Und er verwendet es zum Guten. Und er trägt uns. Darauf können wir uns verlassen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Jesus, wir danken dir für deinen Beistand in unserem Leben. Dass du ein Herr bist, der uns nahe ist. Und Gott, ich danke dir, dass wir nicht durch unser Leben gehen müssen wie die Menschen, die dich nicht kennen. Die wirklich alleine da durch müssen. Wie furchtbar, ja. Ich danke dir, dass du da bist. Und Herr, dass dein Trost besser ist und süßer ist als die Hilfe, die uns je ein Mensch anbieten kann. Und dass dein Geist da ist und dass du uns verstehst, jedes Detail unseres Lebens, weil du es selbst erfahren hast, an deinem eigenen Leib sozusagen. Und ich danke dir, dass du mit uns fühlst und dass du mit uns gehst und wir wollen uns dir anvertrauen. Vater, hilf uns, Freunde zu sein, unseren Geschwistern, unseren Freunden wie Jonathan, dem David. Und hilf uns, Herr, dass wir dich zuerst suchen, mit unseren Emotionen, mit dem, was abgeht in unserem Leben, sodass wir nicht bitter werden und verrückte Leute, so wie Saul das geworden ist. Halt uns nah bei dir, Herr. Das ist der Platz des Heils. Darum bitten wir in Jesu Namen.